heute und nächsten Sonntag die letzten Predigten zum Thema Nehemia. Das Nehemia-Buch ist wirklich ein spannendes und ich möchte aus den letzten Kapiteln, also Kapitel 7 bis 13, zwei Themen noch herausgreifen, die eng zusammengehören, obwohl man das vielleicht gar nicht so erwarten würde. Das Thema Gehorsam und das Thema Feiern. Wobei das Feiern dann auch was mit dem Gehorsam zu tun hat. Und denn da gibt es ein Gebot dazu. Wie ein Gebot zum Feiern sozusagen. Aber das nächsten Sonntag. Heute geht es nochmal um das Thema Gehorsam. Und ich fasse die Predigt vom letzten Sonntag nochmal zusammen, weil sicher nicht alle da waren. Und dann schließe ich an. Völker gehen nicht nur aufgrund von äußeren Entwicklungen zugrunde, sondern auch von inneren Entwicklungen und dadurch, dass sie innere Kraft verlieren oder verloren haben. Nehemia wusste das und Nehemia wusste, wenn wir die Stadtmauer allein macht es nicht. Also wenn wir die Stadtmauer aufgebaut haben und die wieder stabil ist, das heißt noch nicht, dass unser Volk wieder aufgebaut ist. Das heißt nicht, dass alles in Ordnung ist. Es ist nicht in Ordnung, alles in Ordnung, wenn eine Gemeinde ein Gebäude hat, zum Beispiel, wenn wir es auf uns übertragen und wenn dieses Gebäude wunderschön ist. Sondern es geht um den inneren Aufbau, mindestens genauso stark wie um den äußeren Aufbau. Und Nehemia wusste das und hat sich eingesetzt für den inneren Aufbau der Stadt. Wie hat er das gemacht? Er hat das Gesetz vorgelesen oder vorlesen lassen durch Esra. Und dann haben sie vorbildlich reagiert. Sie haben sich das Gesetz angehört, stundenlang. Esra hat es ihnen erklärt und die Schriftgelehrten. Sie haben sofort danach gehandelt. Sie stellen fest, dass sie es nicht gehalten haben über Jahrzehnte. Sie tun Buße deswegen, sie bekennen ihre Schuld. Sie tun sofort, was sie erkannt haben. Und für das, was sie nicht sofort umsetzen können, entscheiden sie sich, es dann doch umzusetzen, wenn es Zeit ist. Also schließen sogar einen schriftlichen Vertrag, dass sie das Gesetz halten. Nehemia weiß, dass ein innerlich verwahrlostes Volk nicht geschützt ist und auf Dauer keinen Bestand hat, auch wenn es eine dicke, fette Stadtmauer hat. Was heißt das für uns? Um Gott gehorchen zu können, müssen wir sein Wort kennen. Das, was hier zwischen den beiden Buchdeckeln steht, wir müssen es kennen. Es muss uns in Fleisch und Blut übergegangen sein. Wir müssen es verstehen. Damals wurde es dann übersetzt ins Aramäische, weil sie nicht alle Hebräisch kannten. Und es war in Hebräisch geschrieben und es wurde übersetzt ins Aramäisch. Wir haben wunderbare Übersetzungen verschiedenster Art. Ist gut zu vergleichen, zu gucken, was steht hier, was steht da. Mal ein paar Jahre vielleicht die eine Übersetzung zu lesen, ein paar Jahre eine andere, dann wieder eine andere. Manche lesen auch Englisch oder Französisch, weil sie es dann nochmal neu hören. Einfach, wir müssen dieses Wort kennen. Wir müssen es verstehen, deshalb predigen wir, deshalb legen wir es aus, deshalb haben wir Hauskreise, wo wir über dieses Wort sprechen. Und wir müssen danach handeln. Darum geht es. Denn wir können Gott nur gehorchen, wenn wir das, was wir verstehen, danach umsetzen. Es ist sogar so, dass wir ihn erst dann verstehen, wenn wir es umsetzen. Da gibt es so einen Vers, den Jesus sagt, dass nur der, der das Wort umsetzt, der umsetzt, was er tut, was er gesagt hat, merkt, ob er von Gott gesandt ist oder nicht. Wie ist es bei uns? So hatte ich meine Predigt beendet. Können wir das genauso sagen? Praktizieren wir es genauso wie die Israeliten? Dass wir um dieses Wort ringen, dass wir es zu verstehen versuchen, dass wir es uns, dass wir umkehren, dass wir Buße tun, wenn wir erleben, dass wir es nicht getan haben und dass wir es dann tun und praktizieren und umsetzen. Das ist die Frage und dazu lädt Gott uns ein. Ich setze es nun fort, diese Predigt, und zwar mit dem Thema Gehorsam konkret? Denn es geht in diesem Nehemia-Text tatsächlich um ganz konkrete Dinge, die Nehemia herausgreift. Aber ich glaube, diese vier Themen, die er herausgreift, sind nicht zufällig. Die sind auch in anderen Bibelbüchern sehr entscheidend und wichtig. Sie sind herausfordernd. Es ist eine sehr herausfordernde Predigt heute. Es sind vier Themen: die Abgaben im Tempel, die Mischehen, der Sabbat und der Schuldenerlass für die Verschuldeten. Und ich möchte drei Punkte heute rausgreifen und das feiern. Das ist der Sabbat, der kommt dann nächsten Sonntag. Das erste, die Abgaben für den Tempel oder der Zehnte. Erstaunlich häufig wird im Nehemia-Buch darüber geredet, ganz dreimal in drei Kapiteln, und das Buch hat ja nur 13 Kapitel, in drei Kapiteln wird davon gesprochen. Und ich lese einmal vor. Nehemia 10, Vers 33, wenn jemand mitlesen möchte, 33 bis 40. Ferner übernehmen wir die Pflicht, das ist diese Verpflichtung, das ist in dem Verpflichtungstext, den Sie dann unterschreiben, jährlich einen Drittschekel für den Dienst im Haus unseres Gottes zu geben, für die Schaubrote, das tägliche Speiseopfer und das tägliche Brandopfer, für die Opfer an den Sabbaten, Neumondtagen und Festen, für die Weiheopfer und die Sündopfer, durch die man Israel Sühne verschafft, und für alle Arbeiten im Haus unseres Gottes. Die Lieferung des Brennholzes haben wir ausgelost unter den Priestern, den Leviten und dem Volk. Jede Familie soll es jährlich zu der für sie bestimmten Zeit zum Haus unseres Gottes bringen. Es soll auf den Altar des Herrn unseres Gottes brennen, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist. Ferner bringen wir jährlich zum Haus des Herrn die ersten Erträge unserer Felder und die ersten Erträge aller Baumfrüchte, unsere erstgeborenen Söhne und die ersten Jungen unseres Viehs, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist. Die ersten Jungen unserer Rinder und Schafe bringen wir zum Haus unseres Gottes für die Priester, die im Haus unseres Gottes Dienst tun. Den Erstanteil von unserem Brotteig und von den Früchten aller Bäume sowie vom Wein und Öl bringen wir für die Priester in die Kammern des Hauses unseres Gottes. Den Leviten geben wir den Zehnten vom Ertrag unseres Bodens. Die Leviten selbst erheben den Zehnten an allen Orten, wo wir das Feld bebauen. Wenn die Leviten den Zehnten erheben, soll ein Priester, ein Nachkomme Aarons, die Leviten begleiten. Die Leviten bringen dann den Zehnten vom Zehnten zum Haus unseres Gottes in die Vorratskammern. In diese Kammern nämlich bringen die Israeliten und Leviten die Abgaben an Getreide, Wein und Öl. Dort sind die Vorratsbehälter des Heiligtums, der Priester, die Dienst tun, der Torwächter und Sänger. So werden wir das Haus unseres Gottes nicht im Stich lassen. Manchmal fragt einer, wo steht das eigentlich mit dem Zehnten vom Zehnten? Da steht es. Wir leben ja als Gemeinde vom Zehnten von uns allen und wir geben vom Zehnten wieder den Zehnten weg, und zwar in die Mission, wo wir also unmittelbar als Aachener Gemeinde nichts davon haben, sondern wo wir dienen, ganz woanders, in unserem Fall jetzt in Bosnien. Das ist der Zehnte vom Zehnte, da steht er. Ich lese weiter, Nehemia 12, 44 bis 47. In jener Zeit wurden Männer bestellt zur Aufsicht über die Kammern, die für die Vorräte, Abgaben, Erstlingsfrüchte und Zehnten bestimmt waren. In diesen Kammern sammelte man von den Feldern der einzelnen Städte die Anteile, die den Priestern und Leviten gesetzlich zukamen. Denn die Juden waren den Priestern und Leviten, die im Dienst standen, wohlgesinnt. Sie versahen den Dienst im Haus ihres Gottes und vollzogen die Reinigungsriten. Auch die Sänger und Torwächter taten Dienst nach den Vorschriften Davids und seines Sohnes Salomo. Denn schon früher in der Zeit Davids und Asafs gab es Vorsteher und Sänger, die zur Ehre Gottes Lob- und Danklieder vortragen. Zur Zeit Zerubabels und zur Zeit Nehemias lieferte ganz Israel die Anteile für die Sänger und Torwächter ab, je nachdem es der tägliche Bedarf erforderte. Man gab den Leviten einen heiligen Anteil und die Leviten gaben davon den Söhnen Aarons einen heiligen Anteil. Was steckt hinter dieser ganzen Sache mit dem Zehnten? Man muss da in der Geschichte des Volkes Gottes etwas vorgehen, nämlich als sie das Land bekommen haben, also sie haben ja das Land bekommen nach der Wüstenwanderung. Und dann wurde das Land aufgeteilt. Und jede Familie hat einen gleich großen Anteil Land bekommen, um das Land zu bewirtschaften. Bis auf die Leviten und Priester und die, die im Tempeldienst taten. Die sollten nämlich ihre gesamte Kraft und Zeit in den Dienst am Tempel, am Heiligtum stecken, an der Gemeinde sozusagen. Deshalb hatten sie keine Zeit, Felder zu bebauen. Und deshalb sollten die anderen 10% ihrer Einnahmen dafür geben, damit der Dienst im Tempel gewährleistet war. Dass da Leute waren, die eben Zeit und Kraft hatten für den Dienst im Tempel und auch, dass überhaupt die Gegenstände im Tempel da waren, die Opfer, das Brennholz und so weiter. Das war das Ursprüngliche, wobei es gibt schon eine Stelle weit vor dem mosaischen Gesetz bei Abraham, wo vom Zehnten die Rede ist und es noch vor dem Gesetz ist. Aber da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, weil wir jetzt bei Nehemia sind. Also das ist die Geschichte, da ist es entstanden. Und dann gab es Missstände im Volk Gottes. Und ich lese weiter. Nehemia 13. Ich erfuhr auch, dass die Anteile der Leviten nicht abgeliefert wurden. Darum waren die Leviten und die Sänger, also die Sänger sind ja auch beteiligt, das ist interessant, die Leviten, die Priester, die Sänger und die Torwächter wurden vorhin genannt, die den hauptamtlichen Dienst sozusagen im Tempel taten und deshalb keine Felder geteilt bekommen haben. Darum waren die Leviten und die Sänger, die den Dienst versehen hatten, weggegangen, jeder auf seinen Landbesitz. Das ist ein bisschen ein Widerspruch, weil irgendwie hatten sie ja eigentlich keinen Landbesitz, aber jetzt gehen sie doch irgendwie aufs Feld. Da machte ich den Beamten Vorwürfe und sagte, warum wird das Haus Gottes vernachlässigt? Und ich holte die Leviten wieder zusammen und stellte sie auf ihren Posten. Nun brachte ganz Juda wieder den Zehnten von Getreide, Wein und Öl zu den Vorratskammern. Zur Aufsicht über die Vorratskammern bestimmte ich den Priester Shelemja, den Schreiber Zadok und den Leviten Pedaja. Ihn stellte ich Hanan, den Sohn Sakkurs und des Sohnes Matanias an die Seite, denn die galten als zuverlässig. Ihnen oblag es nun, den Zehnten an ihre Brüder zu verteilen. Ja, hier lesen wir von Missständen. Sie haben also eine Zeit lang den Zehnten gar nicht gegeben. Das hatte zur Folge, dass der Tempeldienst vernachlässigt wurde und das hatte wiederum zur Folge, dass die innere Stabilität des Volkes Gottes gelitten hat. Die Priester und die Leviten mussten für ihren Lebensunterhalt nun auch auf den Feldern arbeiten und deshalb hatten sie nicht die nötige Kraft für den Dienst am Tempel, für den Gottesdienst und damit auch mitzuwirken am inneren Aufbau des Volkes Gottes, weil das hatte dann auch zur Folge, dass das Gesetz in Vergessenheit geraten ist, dass das Gesetz nicht mehr gelesen wurde. Das hatte zur Folge, dass sie ihre Sünden nicht mehr bekannten. Das hatte alle möglichen Auswirkungen. Der Gottesdienst der Gemeinde fiel sozusagen auseinander. Nehemia merkte das, er hörte das und er sorgte dafür, dass der Zehnte wieder eingesammelt wurde, dass die Leviten ihren Dienst wieder tun konnten. Er holte sie von den Feldern runter und sagte, nein, das ist nicht euer, sondern eure Kraft brauchen wir im Tempel, eure Kraft brauchen wir hier. Ihr sollt dem Volk dienen über diese Arbeit im Tempel, dafür seid ihr berufen. Ja, was heißt das für uns? Ich habe die Lebensordnung mal rausgekramt. Für unsere Gäste, wir haben eine sogenannte Lebensordnung, die unterschreibt man, wenn man Mitglied wird in der Vineyard Aachen. Und da stehen ein paar Punkte drauf, die alle sehr biblisch begründet sind. Also die Lebensordnung an sich, denke ich, kann jeder Christ unterschreiben oder sollte jeder Christ unterschreiben können, der von Herzen Jesus nachfolgt. Das ist nicht so sehr Vineyard-abhängig, finde ich. Im Nachhinein, wir haben dann noch das Vineyard-Männchen hinzugefügt, um auch deutlich zu machen, was es bedeutet, eben auch zur Vineyard zu gehören. Aber die Lebensordnung an sich ist, glaube ich, für jeden Christen gut geeignet. Und da haben wir einen Punkt, die Hingabe unseres Lebens an Jesus Christus beinhaltet auch eine neue Beziehung zu unseren Finanzen. Wir erkennen die biblische Regelung des Zehnten als einen guten Maßstab an und als Zeichen dafür, dass Gott alles gehört. Unsere Priorität liegt dabei auf der Unterstützung der Vineyard Aachen. Das ist das, was wir alle unterschrieben haben, die zur Vineyard gehören. Auch bei uns gibt es hier und da Mangel. Aber ich möchte jetzt etwas allgemeiner weitersprechen und mal eine gewagte These formulieren. Ich glaube, dass die Schwäche vieler Gemeinden, da spreche ich jetzt nicht nur von uns, sondern generell Gemeinden, auch damit zusammenhängen, dass viele so lässig mit dem Zehnten umgehen. Weil die Gemeinden dann oft nicht das tun können, was sie von Gott her tun sollen und wofür sie von Gott berufen sind. Viele Gemeinden werden lange ehrenamtlich geleitet. Das war bei uns nicht der Fall, weil wir am Anfang schon eine ziemlich große Gruppe waren. Und weil es auch Unterstützung gab schon am Anfang von vielen Menschen innerhalb Deutschlands, sodass wir das Privileg hatten oder auch ich das Privileg hatte, nicht nebenher noch arbeiten zu müssen auf andere Weise. Ich hatte am Anfang gesagt, okay, Herr, ich gründe die Gemeinde, auch wenn ich dann als Klofrau gehen muss, um mir das Geld zu verdienen, weil ich hatte die Gewissheit, dass ich es machen sollte und ich vertraue dir. Und es war aber nicht nötig, als Klofrau zu arbeiten, sondern das Geld war da. Aber es werden viele Gemeinden lange ehrenamtlich geleitet. Warum? Weil die Gemeinden kein Geld haben, jemanden zu bezahlen oder weil sie eben nur so wenig bezahlen können, dass derjenige, der dann vielleicht die Gemeinde leiten sollte, sagte, ich arbeite einfach in meinem Beruf, verdiene ich so viel mehr und das geht nicht. Es gibt in vielen Gemeinden eine Wachstumsgrenze, weil längst andere Personen finanziell freigesetzt werden müssten, damit die Gemeinde wächst, aber die Gemeinde das finanziell nicht hinkriegt. Es wäre auch nötig, dass nicht die, die so sehr engagiert sind in der Gemeinde und dann ihre volle Berufsarbeit machen, dass sie nicht ausbrennen. Oder viele Gemeinden können wenig für Arme tun, weil das Geld fehlt. Also es ist einfach so, dass Gemeinden oft schwach sind, weil wir lässig mit dem Zehnten umgehen. Und wir können als Gemeinden oft nicht großzügig umgehen und Großzügigkeit wäre ja ein Zeichen der Gemeinde und ein Zeichen Gottes, dass wir großzügig sind. Und das, obwohl auf dem Zehnten eine so starke Verheißung liegt. Und jetzt gehe ich mal zu Maleachi 3, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, heißt es da, damit Nahrung in meinem Haus ist und prüft mich dann doch darin, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Heerscharen, und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr der Heerscharen. Eine wunderbare Verheißung. Gott verheißt überfließenden Segen, wenn wir den Zehnten geben, Schutz vor finanzieller und wirtschaftlicher Bedrohung und Wohlstand den anderen wahrnehmen können und Gott dafür ehren werden. Tatsächlich ist in Maleachi 3 davon die Rede, dass das Volk Gott an einer Stelle betrügt. Und dann fragen sie ganz irritiert, wo betrügen wir dich denn? Und dann sagt er, wir sind uns keiner Schuld bewusst. Und dann sagt er, ihr betrügt mich mit dem Zehnten. Also es scheint nicht irgendeine Nebensache zu sein. Es ist auch erstaunlich, wie oft davon die Rede ist. Und dann fordert er sie auf, den zehnten Teil der Ernte im vollen Umfang zu bringen, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Und dann kommt ja noch dieser Hammer in, das ist eben bei der Maleachi-Stelle, dass er dann sagt, ja, ich möchte den Fresser von euch nehmen. Und den Fresser, ich denke, den kennen wir alle. Der Fresser ist so das Geld, was uns manchmal zwischen den Fingern verrinnt, für nix und wieder nix. Also ein Knöllchen, finde ich, Fresser. Bin ich zwar schuld, wenn ich dann irgendwo falsch stehe oder die Geschwindigkeit überschritten habe, ich bin es selber schuld, aber es ist für nix und wieder nix. Gut, ich sag mir dann immer, Herr, okay, das ist jetzt eine Spende an unseren Staat oder an die Kommune, ohne Spendenquittung leider. Aber gut, die brauchen ja auch ihr Geld, wir brauchen ja als Staat unser Geld. Also es ist eine Spende an den Staat. So komme ich dann damit klar, dass ich mich nicht jedes Mal ärgere. Okay, also das ist so ein Fresser, den ich empfinde. Oder wenn man irgendwo einen ganz blöden Unfall macht, so ein anderes Auto anschrappt oder so. Und dann in der Versicherung hochgestuft wird oder den Schaden dann selber zahlt und dann gleich ein paar hundert Euro weg sind. Das ist irgendwie so ein Fresser. Und davon möchte er uns befreien. Wofür ist der Zehnte? Er ist dafür da, dass der geistliche Dienst getan werden kann. Dass die Priester ihren Unterhalt haben und nicht nebenher arbeiten müssen. Er ist in dem Fall für das Opfer und das Feuer im Tempel. Das heißt übertragen, er ist für den Gottesdienst. Er ist für alles, was nötig ist für den Gottesdienst, damit ja auch für die Gebäude. Er ist für die Armen der Gemeinde. Und er ist für das Vorratshaus, dass im Vorratshaus kein Mangel ist. Dass wir geistliche Nahrung empfangen. Und er geht dann an das Vorratshaus, das heißt an den Ort, wo wir unsere geistliche Nahrung empfangen, also in die eigene Gemeinde, damit sie keinen Mangel hat, sondern den Dienst tun kann, zu dem Gott sie beauftragt hat. Ja, es lohnt sich da einfach mal, die Bibel zu lesen zu diesem Punkt, auch an den vielen verschiedenen Stellen, die da noch aufgeführt werden, schon in der Urgeschichte, eben vor dem mosaischen Gesetz, weil man kann sich dann darüber streiten, ist das der neutestamentlich auch noch? Im Neuen Testament kann man sagen, Jesus setzt es irgendwo voraus, denn er spricht vom Zehnten, aber er predigt ihn nicht, weil es irgendwie selbstverständlich ist. Er predigt ja auch nicht übers Fasten, sondern er sagt, wenn ihr fastet, dann so und so. Und so setzt er den Zehnten voraus und spricht dann, predigt ihn aber nicht nochmal neu. Und bei Paulus finden wir, ist etwas anders, vor allen Dingen 2. Korinther 8 und 9. Da wird davon geredet, dass ein Ausgleich sei und er setzt sein Leben aufs Spiel für die Kollekte der griechischen Gemeinden, für die arme Gemeinde in Jerusalem. Die sind verarmt, weil sich so viele Arme offensichtlich angesammelt haben. Sie haben ja alles geteilt und dann haben offensichtlich alle Armen kamen dann und haben mit profitiert. Und irgendwann ist dann die Grenze erreicht, wo das dann eben auch nicht mehr geht, wenn das Verhältnis von Menschen mit Geld und Menschen ohne Geld kippt, geht es nicht mehr. Und offensichtlich war dann auch eine Hungersnot da. Und dann haben die Gemeinden in Europa gesammelt für Israel, für die Gemeinde in Jerusalem. Und Paulus war das so wichtig und hat dann auch gesagt, sie sollen großzügig geben, dass ein Ausgleich geschehe. Und es war ihm so wichtig, dass er sein Leben dafür riskiert hat, denn er wurde ja dann auch verhaftet dort und dann nach Rom transportiert und so weiter. Und letztlich ist er dann den Märtyrertod gestorben. Und es wurde ihm aber schon vorher angekündigt, dass es gefährlich ist, für ihn nach Jerusalem zu gehen. Aber es war ihm so wichtig, diese Kollekte abzugeben. Ja, das zu dem erstaunlich 3 Stellen im Nehemia-Buch, wo es es um dieses Thema geht. Das Zweite, das Verbot der Mischehe. Nehemia 10, 31 und 13, 23 bis 30 genannt. Damals sah ich auch Juden, die Frauen aus Aschdod, Ammon und Moab geheiratet hatten. Die Hälfte ihrer Kinder redete in der Sprache von Aschdod oder in der Sprache eines der anderen Völker, konnte aber nicht mehr jüdisch, also ich denke mal hebräisch oder aramäisch. Ich machte ihnen Vorwürfe und verfluchte sie. Das ist schon heftig. Einige von ihnen schlug ich und packte sie bei den Haaren. Ich beschwor sie bei Gott, ihr dürft eure Töchter nicht den Söhnen geben, noch ihre Töchter zu Frauen für eure Söhne oder für euch selbst nehmen. Hat sich nicht wegen solcher Frauen Salomo, der König Israels, versündigt? Unter den vielen Völkern gab es keinen König wie ihn. Er wurde von seinem Gott geliebt, darum hat Gott ihn zum König über ganz Israel gemacht. Aber selbst ihn haben die fremden Frauen zur Sünde verführt. Und jetzt hört man von euch, dass ihr genau dieselbe Untat begeht und unserem Gott die Treue brecht, indem ihr fremde Frauen heiratet. Punkt, Punkt, Punkt. Zum Schluss, so habe ich das Volk von allem gereinigt, was fremd war. Also das klingt natürlich schon etwas archaisch, ist es auch. Das hätte Jesus sicher so nicht gesagt. Das lesen wir auch bei Jesus nicht. Aber wenn wir es etwas von diesem archaischen Bräuchen und Umgangsformen von damals reinigen, das denke ich mal, das dürfen wir tun, weil wir sollen sicher niemanden schlagen, niemand bei den Haaren packen und auch das andere, was hier steht, nicht tun. Das hätte Jesus nie getan. Aber wenn wir mal etwas tiefer schauen und fragen, worum geht es hier? Es geht hier darum, dass Glieder des Volkes Gottes heidnische Partner geheiratet haben, also Partner, die ungläubig waren, nicht zum Volk Gottes gehörten. Damit haben sie Gott verlassen, sie haben begonnen, fremde Götter und Götzen anzubeten. Und dann kommt das Beispiel von Salomo. Salomo war der König, der das größte Reich Israels, das es je gab, regiert hat. Er war der weiseste König, hatte das Vorrecht, den Tempel zu bauen, was David nicht konnte, weil David hatte zu viel Blut an seinen Händen, sodass er nur den Tempelbau vorbereiten durfte. Und Gott zu ihm gesagt hat, nein, du nicht, aber dein Sohn. Er hat, nachdem er einen wunderbaren Anfang hatte mit Gott, ein geniales Gebet gebetet hat, er durfte sich ja was wünschen von Gott und hat er um Weisheit gebetet und ein hörendes Herz, unglaublich, was das für ein weiser, toller, hingegebener Mann Gottes war. Und irgendwann heiratete er, wie es damals üblich war, mehrere Frauen, das war sowieso üblich, das war damals nicht schlimm, aber er heiratete heidnische Frauen. Und das heißt, diese Frauen verführten ihn zur Sünde, diese Frauen verführten ihn zum Götzendienst. Und ab da ging es tatsächlich mit Israel bergab. Nicht nur mit ihm und seinem Königtum, sondern auch mit Israel. Er war der Letzte, der dieses große Reich regiert hat. Dann gab es Spaltung, es gab dann das Nord- und das Südreich. Und dann wurde das Nordreich niedergemacht von den Feinden und schließlich auch das Südreich. Und das war der Anfang. Es waren die fremden Frauen. Nö, er hat es. Er hat sie geheiratet. Ja, er hat sie geheiratet, klar. Also sie wussten, dass wenn ein gläubiger Mensch einen ungläubigen Partner heiratet, die Gefahr groß ist, dass der gläubige Partner mit Rücksicht auf den Ungläubigen den Dienst Gottes nicht mehr tut. Vernachlässigt, in Versuchung fällt, Götzen anzubeten. Was heißt Götzen? Es geht ja dann nicht um diese Statuen, sondern Gott nicht mehr an die erste Stelle seines Lebens zu setzen. Das ist die Gefahr. Könnte es sein, dass es dann für uns damit auch ein aktuelles Thema ist? Es geht sicher nicht darum, dass ein ungläubiger Partner nicht so gut oder nicht so liebevoll ist wie Gläubige. Es gibt gläubige Menschen, die sind fürchterlich. Die sollte man vielleicht auch nicht heiraten, bevor sie in der Seelsorge waren. und einen Weg von Heilung und Befreiung gegangen sind, weil das ein bisschen schwierig ist. Also ich sage damit nicht, auf Christ und dann ist alles in Ordnung. Ich denke, da sind wir alle nicht so naiv, dass wir wissen, dass das eben nicht so ist. Es gibt auch unter uns alle möglichen Schwierigkeiten. Und das heißt es ja nicht, dass ein ungläubiger Partner, der kann ja menschlich und sonst wie viel angenehmer und geheilter sein als ein Christ. Aber es geht darum, ob es möglich ist, innerhalb einer Ehe Gott zu dienen, ob man die Kinder gemeinsam erziehen kann, ob man in der Beziehung auf Gott hören kann, ob Gott in der Beziehung das Leben bestimmen darf und leiten darf und ob man sich in der Nachfolge Jesu einig ist. Darum geht es. Und von daher finde ich, dieses Thema ist gar nicht so abwegig. Wir müssen es einfach nur für uns übersetzen. Ja, als nächstes wird der Sabbat genannt. Da gehe ich dann nächsten Sonntag drauf ein. Das ist ein Grundgebot Israels, ein Herzstück des alttestamentlichen Gesetzes und ein befreiendes Gesetz. Und dann kommt noch der Schuldenerlass. Da gibt es hier nur einen halben Vers. Wir verzichten in jedem siebten Jahr auf den Ertrag des Bodens und auf jede Schuldforderung. Dahinter steckt ein geniales soziales Gesetz und eine soziale Gesetzgebung, die genial ist im Volk Gottes. Kann ich aber jetzt nicht auf alles eingehen, es würde die Zeit sprengen und es geht ja auch um Nehemia und nicht 4. und 5. Mose. Ich sage es aber ganz kurz, es gab einmal ein Gesetz, dass alle 50 Jahre jegliches Land wieder den Ursprungsbesitzern zugeteilt werden sollte. In den 50 Jahren ist es passiert, da waren manche sehr fleißig und andere waren faul. Oder sie waren auch, die einen waren fit und gesund und die anderen waren krank, sodass die einen das Feld sehr gut bewirtschaften konnten, Gewinn gemacht haben, mehr Land erworben haben und die anderen Land verloren haben. Und die Kinder oder Kindeskinder sollten nicht privilegiert sein durch die Fitness ihrer Eltern und sollten nicht im Nachteil sein durch die weniger Fitness ihrer Eltern. Und deshalb sollte es neu verteilt werden. Ein Wahnsinnsgesetz, ziemlich sozialistisch, steht in der Bibel. Es steht leider nie drin, ob sie es gehalten haben. Also es gibt durchaus Aussagen, dass sie es leider nie gehalten haben. Es ist natürlich auch eins, was ungeheuer hineingeht in das Leben eines Volkes. Aber so war es ursprünglich gedacht. Dann gab es aber alle sieben Jahre ein Befreiungsjahr, und zwar alle hebräischen Sklaven wurden freigelassen, wenn sie es selber wollten. Manche wollten es auch nicht, weil sie es so gut hatten bei ihrem Herrn, aber es gab ja damals noch Sklaverei. Alle sieben Jahre sollten die hebräischen Sklaven freigelassen werden. Das Land sollte brach liegen, zum einen, damit es sich erholt, und zum anderen, damit die Armen von dem, was dann noch wuchs, ernten konnten. Denn auf einem Weizenfeld, wenn es ein Jahr nicht bewirtschaftet wird, wächst natürlich dann auch noch mal Weizen, ist ja klar. Und das sollten die Armen ernten können. Und jedes siebte Jahr sollten die Schulden erlassen werden. Das lesen wir alles in 5. Mose. Das Ziel dieses Gesetzes ist, es soll kein Armer im Volk Gottes sein. Und das wird erstaunlicherweise dann wieder aufgenommen oder genialerweise in der Apostelgeschichte. Es soll kein Armer im Volk Gottes sein. Das Volk Gottes soll miteinander teilen. Das ist Apostelgeschichte 4. Und im Alten Testament steht es 5. Mose. Um Gott zu gehorchen, müssen wir alles zurückweisen, was ihm missfällt. Nehemia sorgt dafür, dass der Zehnte wiedergegeben wird. Er sorgt dafür, dass der Sabbat wieder eingehalten wird, dass keine Mischehen mit Heiden mehr geschlossen werden und dass die Sozialgesetze wieder eingehalten werden. Er geht entschieden gegen jegliche Form von Kompromiss vor, setzt sich ein für eine erneute Hingabe an den Bund mit Gott. Wie ist es bei uns? Gehorsam gegenüber Gott ist der beste Garant für innere Stabilität. Richtet sich unser Gehorsam nach unserer Lust. Gehorchen wir ihm auch, wenn es unbequem ist? Wollen wir Gott überhaupt gehorchen? Das wäre die Frage. Wie gehen wir um mit den Themen, die Nehemia hier nennt? Gilt es für uns, dass wir uns verpflichtet haben, zu sagen, Gott, ja, wir gehorchen dir, egal was kommt. Nehmen wir die Veränderung gleich in Angriff oder kann alles auf morgen warten? Sind wir bereit, Kompromisse aus unserem Leben zu entfernen? Bitten wir Gott doch darum, uns die Kompromisse, die wir noch nicht kennen, aufzudecken. Möge Gott uns schenken, dass wir eine vom Gehorsam geprägte Gemeinde werden, die unter seinem Schutz und Wohlgefallen lebt. Vater, danke für dein Wort. Danke für die Herausforderung in deinem Wort. Und ich glaube heute, das sind wirklich Herausforderungen für uns. Und ich bitte dich, dass du zu unseren Herzen sprichst, was für uns war und was nicht. Und dass du aus den menschlichen Worten, die ich gesprochen habe, einfach das deutlich machst, was von dir war und dass das unsere Herzen trifft. Und ich bitte dich für uns alle um Mut zum Gehorsam, immer wieder neu. Ob es in den Punkten ist, die heute Thema waren, oder in ganz anderen Punkten, wo du uns zum Gehorsam einlädst. Hilf uns, deine Stimme zu hören und hilf uns, umzusetzen, was du möchtest und wo du uns aufmerksam machst, dass wir Kompromisse eingehen. Komm, Heiliger Geist, und berühre uns. Amen.